Und dann habe ich ab da entschieden, es gibt einfach keine gefotoshoppten Fotos mehr von mir. Weil ich habe dieses Foto gesehen, das ist ein sehr schönes Foto. Ich sehe auf dem Foto deutlich besser aus, als ich im echten Leben aussehe. Und trotzdem hätten Leute das noch schöner gemacht, weil sie gedacht hätten, naja, es geht noch geiler. Und ich finde, man sollte sich einfach daran gewöhnen, dass man ein Foto von sich sieht und sagt, that's the best I can do. So alles danach ist Virtual Reality.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs mit dem Podcast von DB Mobil. Heute mit der, kann man schon sagen, einzigartigen Sophie Passmann. Manchmal benutzt man ja so Adjektive für Leute, die gar nicht zutreffen, aber so einen Menschen wie Sophie trifft man nicht alle Tage. Aber erstmal muss ich sie mal finden. 14.39 Uhr, ICE 10.59, das wird da sein. Gleis 3. Nee, das ist Gleis 10. Wir müssen wieder zurück, verdammt. Jetzt habe ich mich vielleicht verquatscht. Nicht, dass sie schon wartet. Falls Sie nicht bei Twitter und bei Instagram unterwegs sind, dann sind Sie vielleicht mit Sophie in Berührung gekommen, weil Sie ihr Buch gelesen haben. Alte weiße Männer. Bestseller. Neues Buch kommt jetzt auch raus. Darüber werde ich mit ihr auch reden, weil man mit Sophie eigentlich immer sehr gut über sowas reden kann, weil Sophie alles andere als eine Werbe- und Promomaschine ist, sondern das, was sie macht, wirklich aus purer Leidenschaft macht. Die will was. Und ich glaube, das eint uns ein bisschen. Und wir kennen uns schon relativ lang. Wir sind beide zwei alte Poetry Slammer. Und Barbara Schöneberger hat sie mal das It-Girl der Intellektuellen genannt. Und wir haben beide eine Schwäche für Riesling. Und Frau Passmann hat immer betont, dass sie das Terroir rausschmecken kann. Sie kommt ja aus der Region da, Baden-Württemberg. Ich freue mich und hoffe, dass sie gleich zu mir kommt. Sophie Passmann.
Ruhebereich, pst.
Ruhebereich, pst. Also das ist schon Sophie, die reinredet, aber liebe Zuhörerschaft, es wird ein bisschen schwierig, weil der Zug irgendwie ausgefallen ist. Dann haben wir einen Ersatzzug bekommen und der wird irgendwie in Hamm geteilt, wobei wir uns gar nicht vorstellen können, wie das mit diesem Zug gehen kann, dass man den teilt, weil der ist noch an einem Stück. Wir lassen uns auf uns zukommen. Ich freue mich sehr, dass Sophie da ist hier. Wir haben uns auch schon vorher unterhalten. Wir möchten hier Ihnen keinen Schmuh andrehen, sondern wir sitzen schon seit ein paar Minuten hier in der Bahn und haben uns mal kennengelernt, Sophie und ich, neu kennengelernt, nachdem wir uns schon seit vielen Jahren kennen.
Ich kann sagen, jetzt fängst du an zu lügen.
Ja, neu stimmt. Warum warst du in Köln?
Ich bin gerade dabei, Promo zu machen für mein neues Buch und habe die ersten Interviews in Köln geführt.
Das ist auch der Grund, warum du hier in diesem Podcast heute bist.
Das ist der einzige Grund. Ich habe weder Interesse, mit dir zu sprechen, lieber Michelle, noch interessiere ich mich für die Bahn. Ich mach alles nur wegen Buchpromo.
Nur für das Geld, ne?
Nein, um ehrlich zu sein, als ich gesehen habe vor ein paar Wochen, dass du diesen Podcast anfängst und die ersten Gäste gesehen habe, dachte ich so, oh, vielleicht fragt Michelle mich ja auch mal. Und dann habe ich ein paar Tage traurig aus dem Fenster geguckt und dann kam irgendwann die Mail.
Richtig. Nur mit Leuten, die was zu sagen haben. Und sollte man sich auch mit Leuten unterhalten, die nichts zu sagen haben?
Oh, das passiert ja schon genug. Also siehe deutsche Talkshows. Ich finde, man sollte eigentlich, wenn man das, die Kapazitäten für hat, sollte man sich vor allem mit Leuten unterhalten, die was zu sagen haben. Ja. Und die vor allem auch eine Meinung haben. Und das muss ja gar nicht meine Meinung sein. Das will ich gar nicht. Ich will gar nicht, dass Leute nur reden, die meine Meinung haben. Ich würde mir aber wünschen, dass Leute mehr zu ihrer Meinung stehen und die nicht so verschwurbelt, komisch, klandestin sagen, sondern einfach sagen, das denke ich und es ist mir egal, was ihr dazu denkt. Und dann kann man darum streiten. Aber dieses Rauswinden immer, das finde ich anstrengend.
Warum macht man das? Oder war das immer schon so?
Ich glaube...
Du als SPDlerin, wenn wir uns mal so, weißt du, so einen Willy Brandt vorstellen. Ich glaube, der hat gesagt, was er dachte und das war dann auch so.
Ich glaube, wir reden ja gar nicht... Also ich rede jetzt gar nicht so sehr von Politikerinnen und Politikern, weil ich denke, die sagen wirklich wahrscheinlich oft zumindest, was sie... halb denken, aber so Leute aus der Öffentlichkeit, so Talkshow-Menschen, Promis, ich glaube, die sagen oft nicht, was sie denken, weil das ganz hart ausgedrückt unterm Strich Geld kostet. Ich glaube, das kostet Jobs und es kostet Geld und es kostet Kooperationen und es kostet Marketing-Deals, wenn man sagt, was man denkt, weil immer irgendjemand sich daran stört.
Was hat es dich bisher gekostet, wenn du mal Meinung gesagt hast? Es gibt ja jetzt nicht, ich kenne nicht so viele Menschen, die so klipp und klar Meinung sagen. Das mag ich an dir.
Danke. Ich habe mit Sicherheit Deals und Sendungen nicht bekommen, weil ich so bin, wie ich bin. Aber das ist auch total in Ordnung. Ich habe dafür ganz viele andere Sachen bekommen, weil ich so bin. Also so rechne ich gar nicht auf, weil dann wäre ich wirklich in der falschen Untersparte in meinem Job. Weil ich glaube, man kann nicht Satirikerin werden und sich dann ärgern, dass ein cooles Shampoo-Label nicht Werbung machen möchte mit einem.
Ich habe tatsächlich noch nie...
Liebe Grüße an Pantene Pro, wie an der Stelle. Ich würde auch gerne mal...
Ja, und Sagrotan, die auf dem Tisch sind, mit denen uns das investiert. Und an Joko, der auf der DB Mobil hier uns anguckt. Und Sophie fragt sich, wann sie denn mal auf der DB Mobil sagt.
Das stimmt nicht, das hast du gefragt.
Ja, stimmt.
Und dein Hinweis war, da sind viele weiße Menschen drauf, du solltest mal aufs Cover. Wo ich dachte, ich bin der weißeste Mensch im Universum. Meine, ich bin fast durchsichtig, so weiß bin ich. Und dann willst du mich für mehr diverse Menschen auf dem Cover darauf bringen.
Ja, das ist aber ein rotes Herz, ne?
Ja, das stimmt.
Wie geht die Bundestagswahl aus?
CDU und Grüne.
Ist es gut?
Das ist zumindest besser als andere Sachen, aber ich finde es nicht ideal als SPD darin.
Lieber Scholzi?
Ich finde Olaf Scholz wirklich einen guten Typen. Ich finde auch viele Dinge, die man ihm charakterlich vorwirft, überflüssig, ehrlich gesagt. Ich finde, der hat einen feinen Sinn für Humor und weil man sagt ja immer, der sei so dröge und so uncharmant. Und ich finde einfach, der ist halt sehr norddeutsch, so Klischee-Norddeutsch. Mhm. Ich mag das total gerne. Und es gibt auch viele Dinge, die ich politisch immer noch an der Finanz- und Arbeitspolitik der SPD gut finde, die aber mit Sicherheit auch unter anderem mit Politikerinnen zu tun haben, die jetzt im Ruhestand sind.
Ich habe ihm Scholzi gesagt. Das meine ich natürlich nicht so. Es ist nicht jetzt, ich bin nicht Bodo Ramelow und habe Merkelchen gesagt. Das ist mir irgendwie so, wir kennen uns ja.
Das fand deswegen, ich übrigens ungerecht, dass ihm das so vorgeworfen wurde.
Fandest du?
Das lief ja auf Clubhouse, diesem neuen super elitären Social Media Kanal.
Das heißt Clubhouse, ich habe immer Clubhouse gesagt. Oh Gott.
Vielleicht sagt man auch Clubhouse. Ich weiß, krass, ich werde es nicht. Und er hat ja dieses Wort Merkelchen gesagt. Er hat sich entschuldigt dafür. Das finde ich in Ordnung. Er hat ja aber nicht gesagt Merkelchen, weil er das sagen wollte. Er hat sich ja eigentlich über die Bild-Zeitung echauffiert und über die potenzielle Schlagzeile, die die Bild-Zeitung machen würde. So im Sinne von, wir können ja diese Ministerpräsidentenkonferenzen können wir ja gleich bei Bild-TV machen, dann können sie das Merkelchen auf die Bühne zerren. Also was er damit sagen wollte, die Bild-Zeitung hat so wenig Respekt vor Angela Merkel, dass sie die so nennen würden. Das hat sich aber schlecht transportiert, das hat sich schlecht zitiert.
Ach, das wusste ich und das, überhaupt nicht.
Ja, und das blieb jetzt so an ihm hängen und das muss ich ehrlich gestehen, das fand ich so ein bisschen ungünstig, weil er eigentlich etwas... was mir sehr nahe liegt, gesagt hat, nämlich die Bild-Zeitung ist teilweise latent und auch überschwänglich frauenfeindlich.
Ich wusste das nicht.
Ja, und so bleibt
ich wusste,
es dann
ja, aber das ist doch krass. Also danke erstmal. Ich ärgere mich gerade darüber, dass ich einfach dachte, ja, Bodo Ramelow wird auf jeden Fall Merkelchen gesagt haben. Der spielt ja auch Candy Crush während der Konferenz. Ich habe 1000 Bilder von dem im Kopf gehabt. Das tut mir total leid. Warum habe ich das nicht nachgeprüft? Also oder muss man immer alles nachprüfen?
Man kann es ja gar nicht nachprüfen. Das ist ja das Ding. Bei Clubhouse gibt es ja keine, es gibt ja kein Protokoll. Man sagt Sachen und dann sind die für immer weg. Man kann zwar ein Bildschirmvideo davon machen, das darf man aber nach den AGB von Clubhouse nicht. Also die verbieten das, da kommt auch so ein Banner. Wenn man versucht, ein Video zu machen von dem, was gerade gesprochen wird, kommt ein Banner, dass man dafür geblockt wird von Clubhouse. Und ich kann jetzt behaupten, dass es so gesagt wurde und ich bin mir auch sehr sicher, dass es so gesagt wurde und auch die Tage danach wurde das immer wieder so auf Clubhouse besprochen. Aber es gibt kein Protokoll davon. Diese Worte sind für immer weg. Was ja ganz angenehm ist, auch mal bei Social Media.
Ja, aber dann macht man draus, was man will. Ich habe jetzt bei Twitter das letzte Mal, als ich einen Artikel geteilt habe, meinen eigenen Artikel, hat Twitter mir gesagt, sie haben den Artikel noch nicht gelesen. Möchten Sie ihn teilen? Dachte ich mir, Twitter ist super nett, ich weiß, was da drin steht. Aber danke für den Hinweis, weil teilen Sie bitte nicht einfach irgendwas, wo Sie nicht wissen, was da drin steht. So.
Ja.
Also ist das jetzt so?
Also ich fand es sehr seltsam, wie das so verändert wurde, die Aussage und auch diese Candy Crush Sache. Er hat da halt lang und breit erklärt, dass diese Sitzungen teilweise 10-11 Stunden dauern und dass es da ganz viele Untergremien gibt, die sich in kleinen Runden besprechen, auf deren Entscheidungen wartet man. Also vielleicht hat er das auch schön geredet. Ich meine, er hat sich auch verteidigt, das muss man sagen. Er hat versucht, da aus einer blöden Situation rauszukommen. Aber dass diese Ministerpräsidentenkonferenzen sehr lange dauern und dass da bestimmt auch nicht jederzeit jeder gebraucht wird, das finde ich erstmal sehr nachvollziehbar. Und dann, er hat das so erklärt, als würde er halt in den Pausen Candy Crush spielen, andere lösen Sudokus. Aber Candy Crush ist natürlich so ein absolutes Reizwort für, das spielt man im Arztwartezimmer, das spielt man, wenn man gelangweilt ist, spielt man in einer Supermarktwarteschlange und unser Minister oder der Ministerpräsident, wenn es um Corona geht, statt mitzudiskutieren, spielt er Candy Crush.
Wobei, vielleicht spielt er das professionell, hat gerade ein Punktspiel gehabt.
Vielleicht verdient er ja auch viel Geld damit. Vielleicht verdient er mit Candy Crush einfach mehr Geld als mit Ministerpräsident sein.
Ich habe bei der Bild was Schönes gelesen.
Das glaube ich dir nicht.
Ja, es war stimmungstief im Lockdown. positives Denken schützt vor Depressionen.
Ja, sagen nur Leute, die keine Depressionen haben.
Hier, das ist das Bild gewesen.
Ein Mann, der
Sophie
total
hat
verzweifelt auf dem Sofa sitzt.
Das Handy in den Händen, guckt sich das an, mit einem Mann, der sehr verzweifelt auf dem Sofa sitzt. Ich habe das dann geteilt und habe dann was dazu geschrieben.
Ich würde mich in dem Fall, glaube ich, dafür entscheiden, das gar nicht zu teilen, gar nicht darauf einzugehen, sondern selbst proaktiv etwas zu erzeugen. Ein Tweet, in der gar nicht auf so einen Artikel eingeht, sondern einfach zu sagen, übrigens, Fun Fact an der Stelle, gegen Depressionen hilft nicht positiv denken. Dann hätte ich natürlich, wäre ich trotzdem darauf eingegangen, aber ich hätte mich aus dieser Bildsache rausgenommen.
Irgendwann hast du gesagt, du bist mit deiner Bipolarität in die Öffentlichkeit gegangen.
Ja.
Warum?
Mega. Weißt du, was hilft übrigens? Einfach positiv denken. Ich habe einfach positiv gedacht und zack, keine psychische Krankheit
und
mehr. Ich habe
in
der Bild-Zeitung gelesen, ja.
Super. Was macht Julia Engelmann eigentlich?
Ich glaube, die schreibt weiter Bücher.
Ich guck mal, im Ernst?
Ich glaube, ja.
Liest du sowas?
Nein, ich lese sowas nicht. Aber
warum
ich,
nicht?
Weil das nicht meine Art von Büchern ist, aber ich schätze Julia Engelmann irgendwie als Mensch. Ich finde, sie ist ein sehr freundlicher Mensch.
Sie ist toll, ich mag Julia auch sehr gerne.
Ich stehe auf die Texte nicht, aber ich glaube, dass Julia... dass relativ egal ist, ob jeder Mensch auf der Welt auf ihre Texte
steht. Sie gut findet oder nicht?
Ja.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wir können viel mehr als gedacht. Ich glaube, wir können, was wir uns trauen.
Sagt sie?
Sagt sie.
Das mal.
Hat sie gerade gesagt. Wir brauchen nur Träume, viel größer als Angst. Und Hoffnung als Anfang reicht aus.
Da halten wir erstmal in Wuppertal Hauptbahnhof.
Du warst... Wuppertal macht mir immer Angst. Weil ich hier gelebt habe eine Zeit.
Du hast in Wuppertal gelebt?
Wusstest du das nicht?
Nein.
Ich habe letztes Mal erzählt, als ich hier in Wuppertal war, weil das Land Nordrhein-Westfalen an Ausländer wesentlich einfacher Visa vergeben hat als die Freie und Hansestadt Hamburg. Bei der Hamburger Ausländerbehörde gab es nahezu keine Chance. Die haben sofort abgeschoben in den 80ern.
Ja.
Und dann hat sich so in der iranischen Community rumgesprochen, dass Nordrhein-Westfalen so, und für uns war, wir wussten nicht, wo wir sind.
Ja.
So, und dann war Nordrhein-Westfalen auch ein sehr langes, schwieriges Wort.
Ja.
Und dann hat irgendjemand das auf einer Karte damals lokalisiert und meinte, ja, das ist da bei Köln, wo die ganzen anderen Iraner sind. Und alle so, ach so, deswegen sind viele da. Und wir wollten aber aus Hamburg nicht weg. Und dann haben wir uns hier eine Wohnung angemietet in Wuppertal und haben eine Zeit lang hier in Wuppertal gewohnt. So, und haben dann zwischen Hamburg und Wuppertal gependelt immer, so, alle irgendwie so 15, 16 Mann ab in zwei Golf 2, der eine in dunkelblau und der andere in Bordeaux-Rot. Dann sind wir hierher. Meine Oma fand es ganz furchtbar. Also sie fand Hamburg ja schon schwierig nach Teheran. Mhm. Und dann meinte sie, wir sind schon in der Provinz, warum fahren wir jetzt von der Provinz nochmal aufs Land? Das war Wuppertal. Ich fand es geil wegen der Schwebebahn.
Ja.
Und ich habe immer sehr positive Erinnerungen. Meine Mutter zuckt immer zusammen, weil meine Mutter denkt immer nur daran, wie sie der einzige Grund hierher zu kommen war dann immer in diese Ausländerbehörde reinzugehen und zu hoffen, dass sie dir das Visum verlängern und wir nicht wieder in den Iran zurück müssen.
Wahnsinn.
Das ist meine Assoziation. Ich kann gar nichts dagegen tun. Ich muss immer dran denken und ich bin Wuppertal auch sehr dankbar dafür. Und es bleibt immer ein Teil in meinem Herzen, Wuppertal.
Kann man überhaupt irgendeine Stadt auf der Welt schön finden, wenn man davor in Teheran war?
Hamburg?
Also
Hamburg?
Hat deine Oma irgendwann mit Hamburg denn Frieden gefunden? War immer so eine Hirnhälfte quasi in Teheran?
Naja, das Schöne an Hamburg ist, dass es so grün ist und im Iran ist der Norden des Landes sehr grün und hat so dieses Regenwetter und die Iraner lieben dieses Regenwetter, weil sie sitzen 40 Grad im Kessel von Teheran und dann fahren sie immer am Wochenende in den Norden, 5 Stunden mit dem Auto durchs Gebirge und dann sind sie in einem Schmuddelwetter, was wir Schmuddelwetter nennen, mit so leichten Nebel, es ist nass, es ist feucht. Dann sitzen sie da und essen ganz viel Fisch und Knoblauch so und leben und lieben das Leben. Und immer alle Iraner, die nach Hamburg gekommen sind, sagen, oh, das ist ja wie im Norden. So, das ist ja wie im Norden. So. Aber da haben sie immer gemerkt, dass irgendwie so, weiß ich nicht, 33 Jahre durchgehend Schmuddelwetter dann doch ein bisschen schwierig ist, weil es hört ja nicht auf.
Ja.
So. Und den Norden konnten sie dann wieder verlassen.
Und irgendwann ist Fisch und Knoblauch auch mal vorbei. Vielleicht.
Irgendwann ist vorbei. So, ja. Nee, aber
ich habe letztens das erste Mal Lapskaus gegessen in Hamburg.
Oh, Lapskaus ist wunderbar. Wo denn?
Ich wurde an ich war mit meiner Begleitung an einem offensichtlich wirklich guten Lokal am Hafen, weil der ist norddeutscher. Und hat lange in Hamburg gelebt und ich wurde beschissen bedient und man saß nicht schön und das war für mich ein Indikator für
gutes Essen.
Muss gutes Essen sein und das war auch fabelhaft. Und da habe ich das erste Mal Lapskaus gegessen.
Oh, Lapskaus ist fantastisch.
Ja.
Lapskaus ist eines der besten Sachen, die es gibt.
Ja, ich bin auch wirklich begeistert gewesen.
Oh, jetzt habe ich Hunger auf Lapskaus.
Ja, wär geil.
Trinkst du immer noch so viel Riesling?
Ja.
Tag und Nacht?
Nicht mehr Tag und Nacht, weil ich bin jetzt in dem Alter, dass mir die Säure zusetzt. Als wir uns kennengelernt haben, war ich noch drei, vier Jahre jünger. Und da hatten wir eine Riesling-Freundschaft.
Ja, haben wir eine Riesling-Freundschaft.
Aber ich merke das wirklich, das ist kein blöder Spruch, ich merke das mittlerweile, dass ich dann so ein paar Tage wieder basisch werden muss, wenn man den ganzen Tag Säure, den ganzen Abend Säure trinkt, quasi.
Ist das so?
Das ist ja ein wahnsinnig saurer Wein.
Ja, ich trinke ja voll viel Riesling.
Wenig Restsüße. Hast du nie Magenprobleme, Marc?
Nö.
Ah, dann bist du einfach grundbasisch. Du bist einer von diesen Menschen, der vielleicht grundbasisch ist. Du hast ja auch so tolle Haut und du hast so schöne Augen und du hast so glänzendes Haar. Vielleicht hast du einfach so einen guten Säure-Basen-Haushalt.
Was ist grundbasisch?
Es gibt doch diesen Säure-Basen-Haushalt. Und es gibt doch.
Was ist das?
Das zeigt, wie viele Säuren, wie viele Basen du in deinem Körper hast, wie das quasi hart der pH-Wert in deinem Körper ist. Und viele Menschen behaupten, sie hätten das Problem, dass sie zu sauer sind. Es gibt auch die basische Ernährung. Da nimmst du sehr wenig Kohlenhydrate zu dir, viele gesunde Fette, viel Gemüse, gewisse Gemüsesorten aber auch nicht, weil die säurehaltig sind und so. Zitronensaft zum Beispiel ist gut für den Säure-Basen-Haushalt, weil der wird im Magen sofort basisch. Denkt man gar nicht. Hä? Guck mal, die Wunderwelt der Ernährung. Deutsche Eckart von Hirschhausen hier.
Gilt das auch dann für, sagen wir mal, Alsterwasser, wo Zitronenlimonade drin ist? Oder wenn ich mal eine Sprite zwischendurch trinke?
Das ist die junggeselligste Frage, die ich je gehört habe von dir.
Was denn?
Ja, Zitronensaft, geht auch eine Sprite oder ein Alsterwasser?
Ja, weiß ich nicht.
Ich glaube nicht.
Ja, weiß ich nicht, ja.
Ich glaube, Zucker ist nicht so gut.
Warum weißt du sowas?
Das weiß ich. Ich frage mich das auch gerade. Ich weiß es nicht. Ich bin auch da überhaupt nicht so firm, wie es gerade wirkt. Ich habe nur gerade gedacht, ich weiß es auf jeden... Doch, jetzt mal. Ich habe einen guten Freund, der noch viel mehr Riesling trinkt als ich. Und der hat irgendwann mal gesagt, sein Geheimtipp ist Bullrichsalz. Wenn er Magenprobleme bekommt, wenn er am Tag davor Riesling getrunken hat, bei einer Weinprobe oder beim Verkosten oder so. Und dann habe ich gefragt, warum, meinte er, ja, basisch. Das ist so gut für den Magen, weil das den Basenhaushalt wieder ausgleicht. Und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, Säure, Basen, bla bla bla.
Aber das ist gut zu wissen, das wusste ich nicht.
Helmut, du musst auf dich achten, Michel.
Ja, ich achte total auf mich, aber es gibt so Sachen, da wundere ich mich mein Leben lang, weil ich keine Erkenntnis habe.
Ja.
Verstehst du, was ich meine? Das ist wie mit diesen ganzen Rassisten auch, und die nicht Rassisten sind und die bestimmte Wörter trotzdem sagen möchten und aber noch nie mit jemandem drüber gesprochen haben, der ihnen gesagt hat, du, aber ich möchte nicht N-Wort oder Z-Wort oder was auch immer Wort genannt werden. Möchte ich auch nicht. Es verletzt mich aus den und den Gründen. Und bei mir ist das mit solchen Sachen ähnlich. Wir hatten, als wir hierher gekommen sind, keine Ahnung von Kartoffeln. Und wir waren, ich würde wirklich ungelogen sagen, 15 Jahre überrascht, dass Kartoffeln, die sind immer anders gewesen. Bis wir herausgefunden haben, dass es drei verschiedene Sorten, vorwiegend festkochend und mehlig gibt. So. Aber meine Mutter meinte, ich hab meine Mama, warum hast du wieder Kartoffeln gekauft? Sie meinte, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach zu diesem Netz gegriffen, was da war. Und geil. Das scheint irgendwie, bis wir verstanden haben, es gibt verschiedene Sorten an Kartoffeln und dann lernen wir. Jetzt habe ich Säure, Base. So
ich finde das fast rührend am deutschen Volk, wie ernst wir Kartoffeln nehmen.
Ist Kartoffeln ein Schimpfwort?
Nein.
Fühlst du dich rassistisch angegangen, so wie wenn ich sage, Sophie, du alte Kartoffelin?
Es gibt keinen Rassismus gegen weiße Menschen mit Ausnahmen. Aber ich würde, also als deutscher Mensch, als deutscher weißer Mensch, Kartoffel genannt zu werden, hat einfach für mich eine völlig andere Qualität, als einen schwarzen Menschen das N-Wort zu nennen. Und dass es Leuten nicht in den Kopf geht, dass es einen Unterschied dazwischen gibt, das finde ich wirklich manchmal beklemmend.
Wie hältst du das Internet aus? Bei all den Followern, die du hast?
Therapie und ein Privatleben, dem das Internet völlig egal ist. Ich habe Freunde, ich habe einfach ein Privatleben um mich rum. Ich komme nach Hause und niemand fragt mich, hast du schon diesen krassen Shitstorm heute gesehen? Ich komme nach Hause und sage, ich hatte heute einen blöden Tag, weil... Und dann muss ich erstmal erklären. Und wenn ich erkläre, was im Internet so los war, merke ich auch schon, wie albern das Internet ist. Das hilft sehr. Einfach ein Freundeskreis, der einen so ein bisschen unten hält und sagt...
Die alle nicht im Netz unterwegs sind, ne?
Oder das Netz zumindest nicht so ernst nehmen. Also ich habe schon auch viele Journalisten in meinem privaten Umfeld und Journalistinnen, aber die sind trotzdem natürlich nicht so betroffen von einem Shitstorm, der mich betrifft. Und dann ist es irgendwie sehr heilsam, zu Hause zu merken, es gibt einfach ganz viele andere Probleme außer Shitstorms. Zum Beispiel, haben wir eigentlich noch Milch? Nee, haben keine Milch. Gehst du rüber, gehe ich rüber? Ach komm, ja komm.
Ist Milch basisch oder sauer?
Ich glaube sauer. Sahne wiederum ist aber basisch.
Oh, ich liebe Sahne.
Ich auch.
Warum genderst du nicht?
Ich gender.
Hast du nicht? Du hast Journalistinnen gesagt.
Nee, ich habe Journalistinnen gesagt gerade. Play it back.
Abdullahi. Wie hast du es gesagt? Sehen Sie, ich habe gesagt, sie wird mich irgendwann im Laufe dieses Gesprächs Abdullahi nennen. weil
das
sie
magst
weiß,
du gar nicht, tut mir
dass
so
ich
leid.
Das gar nicht mag. Aber
du hast einfach so einen wunderschönen Nachnamen.
Oh, total. Und weißt du, wie sehr ich ihn gehasst habe als Kind?
Tut mir von Herzen leid, dass ich quasi automatisch weiß, dass du wahrscheinlich wahnsinnig gemobbt wurdest, weil dein Nachname nicht Müller oder Meier ist.
Nee, gar nicht.
Achso, das war nicht nee. Weil er ausländisch klingt?
Ja. Sondern ich mochte meinen Nachnamen nicht. Weil er ausländisch klingt, mochte ich ihn selber nicht.
Ja.
Ich mochte dieses Abdullah. Ich fand auch, wir haben im Persischen, es gibt so viele klangvollere persische Nachnamen.
Was
und
zum
wir
Beispiel?
Haben dann, weiß nicht, Latif, Gulzade, Tehrani.
Oh,
so, also so. Und ich war Abdullahi. So, ist auch schön auf Persisch, ist ein bisschen
wie
anders.
Wie spricht man's richtig aus?
Abdullahi.
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 Abdullahi. Oh ja, Abdullahi. Michel
möchtest
Abdullahi.
Du das, würdest du das wollen, dass Leute Michel Abdullahi sagen? Oder ist nee. Michel Abdullahi okay?
Nee, ich unterscheide komplett zwischen Deutsch und Persisch, auch wenn ich mit Leuten rede. Mit meiner Mutter spreche ich ausschließlich Persisch. Mit meiner Schwester spreche ich ausschließlich Deutsch, beispielsweise so. Also ich trenne das innerhalb der ganz, ganz nahen Familie schon ganz doll. Wenn meine Mutter mir etwas auf Deutsch schreibt, ich habe mich mühsam dran gewöhnt, dass ich von ihr eine WhatsApp-Nachricht auf Deutsch bekomme, obwohl sie das hätte auf Persisch schreiben können, aber sie schreibt es auf Deutsch, weil sie meint, sie schreibt es halt auf Deutsch. Also sie hat eine deutsche Tastatur, also wird auch Deutsch geschrieben. So. Und das hört sich für mich sehr, sehr fremd an, weil ich kenne diesen Menschen nicht Deutsch sprechend, obwohl meine Mutter fließend Deutsch sprechen, Dolmetscherin, Deutsch-Persisch und so, also überhaupt kein Problem mit Deutsch.
Sie war Dolmetscherin, bevor sie nach Deutschland gekommen ist.
Ja, die war, hat hier studiert, in Kiel hat sie studiert. Was hat sie studiert? Industriedesign. Sie ist Ingenieurin. Und dann hat sie dann natürlich Deutsch gelernt und dann ist Dolmetscherin noch geworden zusätzlich dazu und im Iran dann als Dolmetscherin noch auch gearbeitet. War nicht mehr, so viele Dinge waren nicht mehr möglich nach der Revolution als Frau, also in der Anfangszeit besonders. So, sie hätte ja als Ingenieurin arbeiten sollen, aber das war nicht drin.
Sie ist mitten in diesem kulturellen Clash eine junge Frau gewesen, oder?
Ja. Das ist eine Sache, die mich erschüttert, wenn ich Talkshows sehe, wenn ich Diskussionen sehe, wenn ich irgendwie Leute sehe, die über diese Menschen urteilen. Und dann stelle ich mir die ganze Zeit vor, meine Mutter ist, wie alt bist du jetzt?
27.
Meine Mutter war so alt wie du. Meine Mutter, du musst dir vorstellen, du verlässt jetzt, du hast in Deutschland studiert oder sagen wir, du hast in China studiert. Du kommst jetzt nach Deutschland zurück, die AfD hat die Macht übernommen und Frau Passmann fällt in dieses System nicht mehr durch. Also so wie du jetzt angezogen bist, diesen Ausschnitt müssen wir leider gerne zumachen. Ja. Die Haare müssen noch irgendwie bedeckt werden, weil das gefällt uns nicht. Die Frau hat bitte Kinder zu bekommen und zu Hause zu sein. Und das ist ja schön, dass du diesen interkulturellen und Kack vorher gemacht hast hier. Brauchst du jetzt aber nicht mehr so viel, weil Bücher und so ist auch nicht mehr drin.
Ich habe mich ganz oft, also ich habe mich mit Sicherheit nicht so intensiv, wie es eigentlich richtig wäre, damit auseinandergesetzt. Oft sehe ich Fotos, wenn ich mich so ein bisschen mit dieser Revolution auseinandersetze, sehe ich Fotos von davor und danach mit wenigen Jahren Unterschied, wo man so einen Campus sieht im Iran, vor der Revolution, wo Frauen ohne Kopftuch einfach mit kurzen Röcken rumsitzen und studieren oder einfach so rumhängen.
Ja.
Und dann so Jahre später all diese Reglementationen und dann merke ich, es übersteigt meine Vorstellungskraft. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass dieselbe Frau Jahre später andere Regeln zu befolgen hat.
Ja, aber wie das immer so ist, ne? Also bei uns war das jetzt, wenn man, glaube ich, mit meinem Vater hat eine ganz andere Sicht auf die ganze Sache, natürlich, als meine Mutter. Aber wir haben das Problem nochmal gehabt, als wir hierher gekommen sind. Weil es hat sich wieder alles geändert. Und wir waren wieder in einer anderen Kultur. Und wir mussten uns wieder komplett anpassen. Da ging wieder dies und das nicht. Und ich stell mir gar nicht das Politische und das Historische vor, sondern ich stell mir mal vor, krass, die war 27 und musste durch dieses ganze Ding da erstmal durch. Die hat plötzlich irgendwie keinen Job mehr gehabt und plötzlich war ihre Ausbildung nichts mehr wert und sie war auch nicht mehr Ingenieurin, sondern irgendwas anderes. Und dann musste sie diese beiden Kinder an die Hand nehmen und mit denen irgendwie in ein anderes Land fahren. Und
ich stelle mir gerade vor, ich bin 27 und ich kriege Nervenzusammenbruch, wenn ich eine Wohnung in Berlin finden soll. So, das ist für mich, das ist quasi das Stresslevel, was ich ertrage.
Bei mir auch.
Und was wir an Stresslevel ertragen.
Ja,
und jetzt
stelle
ich mir vor, ich muss in ein anderes Land und ich kann hier nicht mehr sein und alles wird aberkannt und dann im neuen Land erstmal überhaupt eine Erlaubnis bekommen, dass
zu
man
arbeiten.
Da bleiben darf.
Richtig.
Und dann ist halt darf ich bitte da bleiben?
Ja, das ist das Ding. Und nicht wieder zurückgeschickt werden, weil du versuchst, auch gar nicht, weil du nicht zurück willst, sondern weil irgendwann musst du ja anfangen, irgendwo was aufzubauen. Ne? Also irgendwo musst du das Haus ja bauen so und gucken, was da draus wird. Aber das wird überall vergessen, wenn Leute sitzen und über diese Menschen reden, dass wir die nie selbst zu Wort kommen lassen. Und es gibt Millionen von denen, mit denen wir uns unterhalten können darüber. Und wenn die einmal ihre Geschichte zusammenfassen und das einmal erklären, gar nicht in einem Opferton, sondern einfach nur sachlich, wie es war, dann sind, glaube ich, alle anderen Leute nicht mehr in der Lage zu sagen, ja, aber stelle ich mal nicht so an. Und wenn sie es dann machen, dann sind es wahre Rassisten.
Was bist du für ein Typ im Iran?
Ich bin.
Ich meine nicht, wie du wahrgenommen wirst, so als jemand, der in Deutschland, sondern was bist du für ein Typ, wenn du Iranisch sprichst? Was bist du für ein Typ, wenn du im Iran bist?
Ich bin.
Persisch, Entschuldigung.
Ich bin ziemlich genauso wie
wirklich?
Hier. Ich kann mich nicht so gut verstellen. Ich wünschte manchmal, ich wäre in der Lage, mich ein bisschen besser zu verstellen oder in ein paar Rollen zu schlüpfen. Aber ich wollte ja auch nie Schauspieler werden. Ich wollte ja auch nie auf die Bühne. Ich wollte das ja nie machen, was ich hier mache.
Du bist gezwungen jetzt.
Ich mach das jetzt mit einer großen Leidenschaft und sehr gerne, aber ich bin nicht der Mensch gewesen, der mit 5 wusste, okay, das zieht ihn auf die Bühne.
Ich dachte nicht, dass du dich verstellst, absolut. Ich kenne das sehr, dass man in einer anderen Sprache ein anderer Mensch ist.
In anderer.
Weil du gerade eben sagtest, deine Mutter, wenn die dir auf Deutsch spricht, du bist es nicht gewohnt. Und ich dachte, Englisch ist überhaupt nicht eine Art von Muttersprache und auch keine Familiensprache bei mir. Aber ich bin auf Englisch ein völlig anderer Mensch.
Ja, aber es ist, weil du wahrscheinlich, weil du Englisch nicht als Muttersprache hast, nicht irgendwie auf alles in dieser Form reagieren kannst.
Ja,
du kannst
jetzt
nicht 30 englische Sprichwörter aufsagen. Du kannst doch nicht irgendwie in deinem Text, den du liest, jede Nuance des Autors rauslesen.
Das stimmt natürlich.
Und das kann ich dann im Persischen. Und wenn du dann dich natürlich in der Kultur, in der Sprache, im Essen, auch so aussiehst wie die Leute dort. Das ist der einzige Unterschied. Wenn ich im Iran bin ich per Aussehen erstmal nichts Besonderes.
Ja.
Das ist ganz angenehm, weil du als Teil der Gesellschaft wahrgenommen wirst. Mehr Interesse an dir einfach generell da ist, weil du bist einer von denen und du siehst aus wie die und es gibt potenziell Leute, die dich interessant finden.
Mhm.
Nicht, weil du irgendwie exotisch bist. Und hier bin ich aber doch, wenn ich irgendwo hingehe, immer ein bisschen was Besonderes. Im Positiven als auch im Negativen.
Ja.
So, das ist das Einzige, was irgendwie wirklich gänzlich anders ist, wenn ich im Iran bin. Aber ansonsten würde ich jetzt Persisch mit dir sprechen, würde alles, glaube ich, genau der gleiche Mensch.
Okay.
Glaube ich. Weil ich mit beiden wirklich parallel groß geworden bin.
Okay.
Das hat sich nie verändert. Ja, dieses Stadtding. Und du vom Land in die weite Welt.
Wenn Berlin die weite Welt ist, dann in die weite Welt.
Naja, erst warst du ja in Köln.
Erst war ich in Köln. Kommt jetzt die Stelle, wo du mich fragst, wie ich Köln
finde.
Ja,
wie findest du Köln, Sophie?
Ich finde Köln leider wirklich nicht besonders toll. Ich bin sehr, ich habe...
Zu viele Ausländer?
Ganz genau, Michelle Abdullahi. Mein Problem mit Köln ist die sozioökonomische Zusammensetzung, weil das wirst du ja mittlerweile gemerkt haben, ich habe einfach ein großes Problem mit Rassismus. Nee, ich habe ein Problem eigentlich mit Antirassismus. Ich habe meine Radioausbildung gemacht, direkt nach dem Abitur. Und wenn man eine Radioausbildung macht und irgendwie so ein einigermaßen junger Mensch ist, dann weiß man eigentlich, man will zu 1 Live, dem WDR-Jugendsender, weil das irgendwie so der Goldstandard für Radio war. Und ich habe mich dann bei 1 Live beworben und wurde erstmal relativ schnörkellos nach einem Casting, habe ich eine Absage bekommen vor ein paar Jahren und bin dann zum SWR und beim SWR habe ich mich nochmal beworben und habe da eine Zusage bekommen. Und deswegen habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, ob ich nach Köln ziehen will. Ich durfte nach Köln ziehen, weil ich habe bei 1 Live einen Job bekommen. Und bin dann da hingezogen und war die ersten Monate erstmal damit beschäftigt, klarzukommen, dass wirklich ein Traum, den ich hatte, der wahr geworden ist. Ich bin jetzt da, wo ich immer sein wollte, radiomäßig. Und habe dann erst ein paar Monate später gemerkt, Köln ist ganz schön scheiße. Köln ist wirklich, wirklich scheiße.
Oh nein,
scheiße.
Köln ist total schön.
Ich will Kölnern nicht zu nahe treten. Ich weiß, die haben irgendwie eine ganz seltsame Liebe zu Köln. Ich habe mich in Köln überhaupt nicht wohlgefühlt. Mir war die Stadt auf eine seltsame Art und Weise zu klein und dabei auch trotzdem zu arrogant. Also die Kölner tun so, als sei das irgendwie was Metropolenartiges.
Das
aber
ist es nicht.
Ist es halt überhaupt nicht. Es gibt 3 Clubs, aber pro Person, pro Einwohner 14 Spätis, Bütchen. Ich mag
Bütchen
den Dialekt
heißen
sehr.
Die?
Bütchen. Ich mag den Dialekt sehr, weil ich auch vom Niederrhein komme. Das heißt, das normale Sprechen des Kölners ist mir sehr nah. Aber ansonsten, als ich dann nach Köln gezogen war, von Köln weg nach Berlin gezogen war, habe ich in den ersten Wochen Berlin gemerkt, das war gar nicht gut für mich da. Man hat ja manchmal so Städte, die einem nicht gut tun. Und
ja.
Köln war definitiv eine für mich.
Ist es so?
Ja.
Und Berlin?
Berlin ist super. Berlin ist super zu mir. Ich bin super zu Berlin. Wir mögen uns. Es gibt Ecken, die sind nicht schön, aber ich brauche auch nicht überall schön in der Stadt. Ich finde das sogar eher ein bisschen beklemmend, wenn eine Stadt überall schön ist, weil ich das auch mal ganz gut finde, daran erinnert zu werden, dass es in jeder Stadt leider Menschen gibt, die sehr beschissen behandelt werden vom System. Also ich finde es nicht schön, dass das gibt, sondern ich finde es fast ein bisschen unehrlich, wenn man nur in Stadtteilen ist, wo alles irgendwie weiß getüncht ist. Und deswegen finde ich Berlin gut. Ich mag, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, mag ich die Kreativen, ich mag die Kultur- und Medienbranche da sehr, ich mag die Leute sehr, ich habe da meine Freunde, ich habe da mein Privatleben, alles.
Gibt es so einen Ort, wo du sagst, da möchte ich hinziehen? Irgendwie. Ich habe Hamburg nie verlassen, ne? Also ja. Ich bin immer ganz fasziniert, wenn Leute überhaupt den Schritt gemacht haben. Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre. Ich müsste irgendwo anders dann sein. Mit dieser Umzug aus Teheran völlig bedient mit für die restlichen 33 Jahre danach. Aber willst du irgendwo noch hin?
Ich habe irgendwie so heimlich den Traum, irgendwann mal eine Zeit lang in New York leben zu können.
Oh, ich wusste es! Wir haben nicht eingeklatscht, ne? Wir berühren uns nicht. Wir machen sofort, es wird sofort desinfiziert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich auch ein bisschen?
Ja, bitte unbedingt. So ich habe mich vorher auch eingereift.
Nach wo in New York denn? Ich wäre auf jeden Fall, mal gucken, weil du wärst. Du weißt, wo ich wohnen würde.
Ich weiß.
Du weißt genau, wo
Michelle
ich wäre.
Michelle würde jetzt gerne von sich behaupten, dass er jemand wäre, der in Brooklyn wohnen würde.
Never.
Du würdest
niemals.
Natürlich
niemals würde ich in
Manhattan
Brooklyn wohnen.
Meatpacking District.
Natürlich. Ich würde in Manhattan mit Blick auf den Central Park dort
ja,
irgendwie.
Ja, genau.
Park Avenue, Blick auf den Central Park da oben schön und dann ganz bescheidenes Leben. Dann würde ich vielleicht ein bisschen bescheidene Sachen lesen. Hätte da unten Brötchenmann, wo ich hingehe. Die würden sagen, der ist ein bisschen komisch, aber sehr nett. Das war's. So, das würde ich. Hätte vielleicht einen Hund, eine Dogge, irgendwie sowas. Nein, hätte ich nicht. Ich hätte keinen Hund.
Ich möchte einen Hund, seit ich einen NDR-Krimi gesehen habe. Und zwar Sörensen hat Angst. Mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle.
Ah, ist es der, worüber alle gerade reden?
Ja, ich habe.
Regie geführt hat?
Ja, ich habe seit Jahren nicht mehr so guten deutschen Krimi gesehen. Das ist wirklich, es ist mind-blowing gut. Man sieht es und ich denke, die Dialoge, das Bild, wirklich auch die Regie, ist so, dass ich denke, so kann deutsches Fernsehen sein. Ja, dann warum macht es nicht immer so? Und da gibt es einen Hund in Sörensen hat Angst und der heißt Cord. Und der ist auch so struppig. Und seitdem will ich so einen struppigen Hund, der Cord heißt.
Oh nein, und warum machst du das nicht?
Weil der riecht.
Problem. Ich liebe Tiere nicht so sehr, dass sie riechen.
Ja,
so,
ja.
Es taucht ab und zu in meinem Leben, tauchen ab und zu Hunde auf und ich weiß dann danach, dass sie da waren und das ist nicht so mein Ding. So.
Ich würde nicht dauerhaft in New York leben wollen, weil ich finde auch...
Aber Zweitwohnung.
Da muss ich aber vielleicht auch Spielerfrau werden, ja, wenn ich eine Zweitwohnung in New York...
Verkaufst du ja ein paar Bücher, Sophie.
Ja, das wäre schön.
So, vielleicht verkaufst du jetzt mal ein paar von deinem Buch.
Glaubst du, das ist eine sympathische Marketingstrategie? Ja. Kaufen Sie mein Buch, weil ich würde mir gerne zwei Wohnungen in New York leisten können.
Wie heißt das Buch?
Komplett Gänsehaut.
So heißt das dann auch.
Ja.
Was ist das für ein Witz?
Nee.
Ach so, gut. Ja. Komplett Gänsehaut.
Ja.
Also kaufen Sie das Buch von Sophie, damit Sophie sich endlich ihre Zweitwohnung, weil Sophie wird auf jeden Fall nämlich im Nachbargebäude auch im Central Park District wohnen.
Ich dachte, wir wohnen dann zusammen.
Ja, wir können ja. Warum nicht?
Ja, klar. Wenn wir erstmal verheiratet sind,
so, wenn
also
wir,
Michelle.
Du, New York. Also, ich möchte Sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass Sophies Buch bald kommt. Sie lesen, kaufen Sie. Und wenn Sie sagen, nein, das ist nichts für mich, ich mag die alte Troller nicht, kaufen Sie was von mir.
Ja.
Ich habe nämlich auch ein Buch, auch ganz, ganz toll, ganz anderes Thema, viel schlauer auch geschrieben.
Ja, viel besser. Grundsätzlich
ich interviewe
auch eleganter.
Nicht Leute, sondern ich denke mir das alles selber aus, was ich dort schreibe. Viele Lügen auch drin. Weißt du, was mir neulich jemand geschrieben hat? Ich habe eine ganze Passage drin, wo ich über einen Lebkuchenhasen berichte, den ich an Ostern bekommen habe. 8 Seiten Mail habe ich bekommen. Schön in Word getippt, das Ganze. Und ich wurde überführt, weil Lebkuchen und Ostern, das ist unglaubwürdig.
Ja.
Lebkuchen ist nämlich ein Weihnachtsgebäck.
Und jetzt kommt der Ausländer in unser Land und erzählt uns, wie unsere Feiertage
funktionieren. Genau so ist es. Du meinst so, ja, überführt. Ich habe mir die Geschichte einfach ausgedacht.
Ja, das ganze Buch hast du ausgedacht.
So, ich war so dumm und habe das irgendwie nicht. Oh, in New York. Warst du schon mal in New York?
Ja. Verwandtschaft in New York.
Du hast Verwandte dort?
Super, oder?
Ich habe eine Tante auf Hawaii.
Geil.
Flitterwochen.
Wenn das nicht der Ausschnitt wird, der rausgenommen wird, um den Podcast zu bewerben.
Nein, der ist der
machen
kommt.
Machen wir dann Flitterwochen da?
Ja,
würden
warum
wir dann
nicht?
Auch aussteigen aus dem Flugzeug und würden so direkt so eine Blumenkette
das
umkommen?
Machen die, das machen die. Das machen die immer. Ja. Meine Tante kommt jedes Mal, kommt die mit so einem Lay und dann wirft sie mir das um den Hals hier. Total süß. Das, du bist sofort, also auch ein bisschen Verschwendung, aber irgendwie ganz geil.
Ja, ich würde auch die ganze Zeit so einen tragen.
Hula-Tanz.
Und du würdest einfach nur rumhängen und hättest einfach von Tag 1 bis Tag Ende nur eine Sonnenbrille auf, Bier in der Hand und surfen.
Ja, ich bin so ein Surfer-Typ. Ihr habt auch den Surfer-Buddy. So, ne?
Du hast
Klappergestell, so genau.
Die so vom Meerwasser schon so.
Genau, gegilbt. Sind. Mhm. Ja, richtig. Ja. Oh, wie schön. Haben wir Sie ein bisschen auf eine Reise mitgenommen, liebe Hörerinnen und Hörer? Denken Sie, ja, das möchten wir auch gerne sehen oder das möchten wir nicht sehen. Guck mal, der Schaffner kommt nicht zu uns rein. Die haben Angst, hier reinzukommen manchmal.
Vor dir?
Nee, gar nicht, weil die, glaube ich, wissen, dass man hier nicht rein soll. Wir sind doch in der ersten Klasse. Ich dachte, wir wären in der zweiten.
Wir sind in der ersten Klasse.
Habe ich gar nicht gemerkt. Das ist ein ganz komischer Zug. Fährst du häufig die Strecke Köln-Berlin? Ja, ne?
Jetzt nicht mehr so oft. Ich habe ja eine Zeit lang bin ich noch beruflich und privat gependelt zwischen Köln und Berlin. Und deswegen bin ich da teilweise ein, zweimal die Woche Köln-Berlin hin und her. Also ich kenne diese Strecke in- und auswendig. Aber ich mittlerweile im Moment sowieso wegen Corona gar nicht. Aber sonst auch habe ich keinen Grund mehr, viel zu fahren. Und ich bin leidenschaftliche Bahnfahrerin. Das muss ich jetzt auch, hat überhaupt nichts mit diesem Podcast zu tun. Das habe ich immer schon gemacht. Ich fahre wahnsinnig gerne Zug. Aber ich genieße das jetzt auch mal nach einem Jahr wirklich viel zu viel Zug fahren. Einfach mal der Koffer ist ganz selten bestückt. Das genieße ich gerade sehr.
Hast du eine Bahncard?
Ich hatte eine Bahncard 100 bis vor ein paar Wochen. Ausgelaufen leider.
Ach Quatsch.
Ja.
Oh, hast du nicht verlängert?
Nee, ist ja gerade Corona, bringt ja nichts.
Ja, stimmt, bringt ja gerade alles nichts.
Da war ich ein bisschen enttäuscht übrigens, dass man von der Bahncard 100 nichts zurückbekommen hat.
Ich dachte, man hat was zurückbekommen.
Ich habe nichts zurückbekommen.
Man konnte irgendeinen Antrag ausfüllen, glaube ich. Das ging irgendwie was.
Ein weiterer Antrag, den ich falsch.
Aber wenn du Überbrückungshilfe 1 bekommen hast, dann wärst du vielleicht in die Gefahr gekommen, dass du dann den KfW-Kredit nicht bekommen hättest. Hättest du dann von der Bahn versucht, über die Bahncard 100, was denn in die Bundesregierung? Dann haben wir wieder Olaf Scholz, der gekommen wäre, der Sophie, leider nicht, auch SPD-Mitglied. Das funktioniert nicht. Das ist kompliziert. Man darf nicht von hier nehmen und darüber und staatlich. Und ich weiß es nicht alles.
Ich habe gerade einen Schlaganfall bekommen, während du das erklärt hast.
Ja, das.
So gut bin ich.
Warum bist du? Wie lange bist du SPD? Das sagt nie jemand.
Was?
Die Leute sagen nicht, was politisch ist. Das heißt immer, man fragt die Leute das offensichtlich, dass sie Grüne sind. Und dann fragt man sie und dann sagen sie, ja, nee, das kann man ja jetzt nicht so sagen.
Also habe ich ja nicht, die Grünen haben gute Ideen, sagen sie dann.
Ja, richtig. Ja.
Mhm.
Warum machst du das, was ich sehr schön finde übrigens?
Ich finde, das muss nicht jeder machen, aber ich finde, für mich persönlich habe ich irgendwann entschieden, dass ich meinen Job, den ich mache, angenehmer und ehrlicher finde, wenn ich mich manchmal auch einfach angreifbar mache. Und dazu gehört dann auch einfach, eine Parteimitgliedschaft zu haben. Die muss nicht jeder haben, die habe ich noch aus dem Studium. Ich habe Politik und Philosophie studiert und da ist irgendwie obligatorisch, dass man sich irgendwann entscheidet für eine Partei und dann bin ich halt in die SPD eingetreten. Und ich merke auch an mir, dass ich dadurch greifbarer werde. Man muss nicht mutmaßen, was meine Parteiverordnung angeht. Man kann auch mal mich irgendwie ein bisschen greifen und sagen, was sagst du eigentlich zu dieser konkreten Sache, die die SPD falsch oder richtig gemacht hat? Es ist eigentlich so eine Art von Selbstbestrafung, weil ich mir dadurch verhindere, dass ich mich rauswinden kann. Und es gibt Leute in der Öffentlichkeit, wo ich mir auch wünschen würde, dass die sich ein bisschen weniger auswinden, aber das kann ich nun mal nicht ändern. Und ich habe auch eigentlich nicht das Recht, anderen Leuten aus der Öffentlichkeit zu sagen, wie sie das zu handeln haben. Ich merke nur für mich selber, dass ich mich immer wohlfühle, wenn Leute sagen, so jetzt hier diese eine Sache, sag mal, was du dazu denkst, weil SPD. Und dann sage ich, was ich dazu denke und danach komischerweise steht die Bundesrepublik Deutschland immer noch genauso fest wie davor. Also die Sachen, die man denkt, sind ja selten so radikal beziehungsweise so wichtig, weil man selten selbst so wichtig ist, dass sie irgendjemanden erschüttern. Es sorgt halt dafür, dass die Leute ein genaueres Bild von einem bekommen und doof finden können, was man gesagt hat. Aber auch das muss ich ertragen und ich traue auch den Leuten, die vielleicht meine Bücher lesen oder die mich irgendwie interessant finden oder sich anhören, was ich sage, für deutlich schlau genug ein, dass die mit mir auch einfach nicht okay sein oder mit einer Meinung von mir nicht übereinstimmen können und trotzdem weiterhin meine Position interessant finden können.
Duzen sich die Genossinnen?
Ja.
Ist das so? Ja. Also gehst du dahin und sagst du, Olaf,
ja,
was geht?
Ja.
Und er sagt nicht, entschuldige bitte, aber ich bin immer noch der Bundesfinanzminister.
Ja, genau. Lassen Sie mich in Ruhe.
Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Nee. Gehen Sie weg.
Das Duzen ist wirklich sehr überraschend, sehr doll und auch überhaupt kein bisschen komisch. Also auf den ersten SPD-Stehempfängen, auf denen ich war, wird alles durchgeduzt. Sogar der Bundespräsident.
Mein Vater wurde ja von Olaf Scholz eingebürgert, nachdem er seit 1965 in Deutschland lebt. Das war irgendwie so die letzten Amtshandlungen, die es noch gab, als Scholz noch in Hamburg war. Und seitdem wählt er Olaf Scholz. Und zwar explizit Olaf Scholz. Dass Olaf Scholz nicht mehr bei uns ist und er ihn nicht persönlich wählen kann. So, wir lassen ihm glauben, dass wenn er da hingeht, er sagt, ich möchte gerne, weil er hat mir den deutschen Pass gegeben. Und dann dachte ich mir so, Olaf Scholz, du Schlauer.
Ja.
Du hast dir die Stimme meines Vaters mit einem Pass.
Ja.
geholt, so bis ans Rest deines Lebens. Ja. So. Und dann meinte, ja, da hat man was Positives für mich gemacht. So, ich finde das toll, ich gebe dem immer meine Stimme. Ach, das finde ich aber schön irgendwie. Ich finde, man sollte politisch immer Farbe bekennen. Ich habe ein paar Infos zu dir bekommen. Ich interessiere mich normalerweise nicht, aber ich weiß, wer Sophie ist. Aber weißt du, wie deine Instagram-Followerschaft gewachsen ist?
Nee, das ist interessant.
Macht sich niemand, das rauszudingsen. Aber ich wusste, dass sich das interessiert. Weil 2018 haben wir was miteinander gemacht und du hast gesagt, ich bin eine Macht auf Instagram. Du hattest 24.000 Follower.
Ich habe nicht gesagt, ich bin eine Macht.
Hast du gesagt? Du hast gesagt, ich habe eine Macht auf Instagram.
Sagen. Das ist ein Satz, den würde Michelle sagen.
Ja, den würde ich, Sophie. Das würde Sophie nie sagen. Also ich habe gesagt, Sophie, du bist eine Macht auf Instagram. Sie sagte, ach, bitte 24.000 Follower. Dann ist es ein Jahr später 36, dann 50 2019 und jetzt sind es 220.
So schnell ging das, wirklich.
Ich liebe Zahlen und ich fand es wirklich, ich liebe Statistiken. Echt spannend.
Das ist krass.
Du bist von April 2019 bis Januar 2021 auf 220 gestiegen. Warum?
Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich nüchtern beurteilen, dass es Dinge gab in der Öffentlichkeit, die dafür sorgten, dass viele Leute mir folgen wollten. Viralvideos und irgendwie Debattenbeiträge und das alte weiße Männerbuch und so hat geholfen. Aber das ist so komisch, weil ich mich ganz genau erinnere, dass ich irgendwann mal um Weihnachten rum vor offensichtlich einigen Jahren, 4, 5 Jahren, bei meiner Mutter zu Hause war und meinte, mir folgen 1.000 Leute auf Instagram. Überleg dir das mal, das sind 1.000 Leute, weil ich so völlig fassungslos war, meinte, muss ich jetzt was anders machen? Das sind 1.000, überleg dir mal 1.000 Leute in einem Raum, die gucken sich an, was ich mache.
Du erreichst immer das deutsche Schauspielhaus quasi
und,
permanent.
Ja, ich habe festgestellt, dass Reichweite ähnlich ist wie Geld. Es gibt ja einen gewissen Punkt, wenn wir mal davon reden, dass jemand ein okayes Einkommen hat, wo man wirklich am Ende des Monats immer noch den Kühlschrank voll hat.
Ja.
Ab da verändert sich das Gefühl von Einkommen ja nicht mehr so extrem.
Nee.
Man kauft sich dann mal eine Hose mehr oder dann geht einmal mehr im Restaurant essen, aber wenn man dann auf die Zeit zurückdenkt, wo man weniger Geld hatte, hat man immer noch das Gefühl gehabt, Geld zu haben und man hat nichts vermisst.
Absolut.
Und es ist bei Reichweite exakt das Gleiche. Ich fühle mich mit 220.000 Followern nicht ein bisschen anders als mit 1.000. Ganz, wenn überhaupt, das Gegenteil, dass ich vergesse, wie krass das ist. Weil es wird immer abstrakter, die Zahl wird immer schwerer vorstellbar und man verliert immer mehr aus dem Blick, wie doll das ist. Aber man fühlt sich auf gar keinen Fall besser, auf gar keinen Fall relevanter und auf gar keinen Fall cooler. So, es ist wirklich eine Zahl, die nicht ansatzweise an ein gutes Gefühl gekoppelt ist.
Hat es sich verändert, zu wissen, dass wenn du jetzt irgendwas raustweetest oder bei Instagram was postest, dass du damit schlagartig irgendwie 250.000 Menschen erreichst? So der Algorithmus es ihnen anzeigt.
Ja. Nee, weil ich auch finde, sobald man anfängt, über sowas nachzudenken, nimmt man sich selbst in Social Media auch zu wichtig. Was passiert denn, wenn 250.000 Leute ein schlechtes Foto von mir sehen? Nix. Passiert nix. Die sagen vielleicht, die passen mir auch schon besser aus.
Du hast
die googeln, ist die gefotoshoppt, whatever. Wenn ich jetzt ein Foto von mir poste, wo ich irgendwie mit Augenringen ungeschminkt bei Instagram bin, was passiert denn dann? Leute, die davor gedacht haben, die ist cool, denken dann vielleicht, die ist noch cooler oder weniger cool. Also es passiert nichts.
Du hast das ja gemacht. Du hast ja einen Post gemacht. Was war das? Ungefähr vor
da musste ich irgendwas an dich denken.
Bei dem Post, wo du aus dem Wasser raussteigst.
Ach so, nee. Das habe ich nicht. Nee. Ach so,
An mich gedacht, während du aus dem Ozean aussteigst, hast du an mich gedacht.
Mit dem durchsichtigen
weißen Shirt. Bei welchem Foto?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merken Sie eigentlich, dass Michelle und ich uns ganz gut finden?
Bei welchem Foto hast du das denn? Hast du an mich gedacht?
Ich muss ein bisschen weit ausholen. Ich habe ein Foto letztens gepostet. Wo ich Augenringe habe. Ich habe natürlich Augenringe und überschminke die oft. Und es gibt einen neuen Make-up-Trend, wo Frauen sich mit braunem Concealer ein bisschen Augenringe malen. Und ich habe das gepostet und musste daran denken, dass wir uns vor Jahren mal über Augenringe unterhalten haben, weil ich meinte, ich habe Augenringe und ich schäme mich dafür. Und du warst so ganz empört und meintest so, findest du denn jetzt einfach jeden iranischen Menschen nicht schön? Wir haben alle Augenringe. Und dann war ich so, nee, ihr seht alle toll aus. Und dann warst du, ja, du hast halt Augenringe. Wir haben alle Augenringe und sind schöner als ihr Deutschen alle zusammen, hast du, glaube ich, gesagt.
Also Stand heute kann ich auf deinem Profil gar nichts sehen.
Ach so, folgst du mir nicht?
Nein, ich folge nur Justin Bieber.
Ah, das ist sehr süß.
Ja, das beruhigt mich.
Ja, das verstehe
das
ich
ist,
auch.
Das ist wie ein bisschen, das ist Mental Health.
Ja, ich hab das
Mental Healthing.
Ich habe das gerade privat gestellt, weil ich so einen kleinen Shitstorm am Laufen habe und den muss ich aussitzen.
So machst du das?
Ja, Privatstellen abwarten, die verlieren einfach nach ein paar Tagen das Durchhaltevermögen.
Wow, das ist ein guter Tipp. Kann man das überall?
Ja,
Twitter auch?
Kannst du privat stellen, Instagram kannst du privat stellen. Und dann hast du ein bisschen Ruhe, dann machst du ein paar Tage halt mit deinen Followern Sachen. Das ist wie so ein Spielplatz abschließen.
Oh, finde ich gut. Bin ich noch nicht drauf. Ich ignoriere sie dann immer so ein bisschen, die Leute. Ist mir dann egal, was sie dann schreiben. Nee, ich meinte das Bild, wo du aus dem Wasser raussteigst und sagst, ich möchte das nicht mehr, diese Bilder.
Ja, ich hatte ich schreibe eine Kolumne fürs Zeitmagazin und das Zeitmagazin hatte die tolle Idee, dass wir zu jeder Kolumne Fotos machen. Und das passiert auch. Und ich arbeite mit einer ganz tollen Make-up-Artist zusammen, Sarah Hartgens. Die schminkt mich eigentlich immer, frisiert mich immer. Wir haben angefangen zusammenzuarbeiten, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich habe die schlechteste Haut der ganzen Welt und jeden Tag eine neue Make-up-Artist, die nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Das bringt nichts. Ich brauche irgendjemanden, der weiß, allergisch, nicht allergisch, geht nicht. Und die hat mich geschminkt für dieses Shooting. Ich war angezogen von einer Stylistin, ich wurde geschminkt von einem Profi, ich wurde fotografiert von einer Frau, die weiß, wie das geht. Das Licht war perfekt. Und dann habe ich gedacht, normalerweise würde das jetzt noch gefotoshoppt. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das kann nicht angehen, dass drei Leute, die das hauptberuflich machen, Leute besser aussehen zu lassen, als sie eigentlich aussehen, dass dann auch noch mit einem Programm irgendwelche Pickel weggefotoshoppt werden. Und dann habe ich ab da entschieden, es gibt einfach keine gefotoshoppten Fotos mehr von mir. Weil ich habe dieses Foto gesehen, das ist ein sehr schönes Foto. Ich sehe auf dem Foto deutlich besser aus, als ich im echten Leben aussehe. Und trotzdem hätten Leute das noch schöner gemacht, weil sie gedacht hätten, naja, es geht noch geiler. Und ich finde, man sollte sich einfach daran gewöhnen, dass man ein Foto von sich sieht und sagt, that's the best I can do. So, alles danach ist Virtual Reality. Wenn eine Frau mich eine Stunde schminkt, eine andere Frau mich eine Stunde anzieht und eine dritte Frau mich eine Stunde lang fotografiert und dann muss es immer noch gefotoshoppt werden, dann bin ich vielleicht einfach kein Unterwäschemodel. Ist auch okay. Aber und da habe ich dann angekündigt und entschieden, ab jetzt wird nicht mehr gefotoshoppt, weil ich auch, wenn man das erlaubt den Leuten, dann photoshoppen die halt so viel, wie sie wollen.
Das wird irre, was sie dann machen, ja.
Und da gibt es teilweise, es gab mal ein Plakat vor einem Jahr von mir in Berlin, hing das, wo ich dachte, es ist einfach, das so sehe ich nicht aus. So, ich habe nicht, meine Haut hat keinen Weichzeichnerfilter. Ist auch völlig in Ordnung.
Das wird bei Männern nicht gemacht. Also wesentlich weniger. Ich hatte noch nie, kam niemand auf die Idee, irgendwie so etwas zu tun. So, weil... ich glaube, da.
Ich muss aber auch ehrlich gestehen, das ist natürlich jetzt so, ich kann mir dann selber so auf die Schulter klopfen. So ein bisschen gratismutig ist es, weil ich irgendwie vor 2-3 Jahren, da hatte ich wirklich einfach auch eine lustige Krankheit für eine Medienfrau, die ständig im Fernsehen ist. Ich hatte einfach ganz furchtbar Akne. Ich hätte vor 3 Jahren niemals gesagt, Photoshop mich nicht. Ich hätte gesagt, können wir noch ein paar, geht es? Können wir noch mal drüber gehen? Und jetzt ist es halt so, ja, jetzt sehe ich halt aus wie eine Frau. So, ich habe, oder wie halt ein Mensch, der keine Hautkrankheit hat. Und damals hätte ich nicht gesagt, Photoshop mich nicht. Und jetzt finde ich aber, weil ich wahrscheinlich weiß, wie scheiße es ist, wenn man ständig was im Gesicht hat, was da nicht hingehört eigentlich. Das ist gar mal, stört mich überhaupt nicht, was in meinem Gesicht passiert. Lasst es ruhig so.
Magst du die Maske?
Die Maske macht mich auf jeden Fall attraktiver.
Finde ich nicht.
Findest du nicht?
Also sie steht dir.
Ich habe das Gefühl, Männer flirten öfter mit mir, seit ich die Maske habe.
Ja. Weil so die Augen so betont werden.
Ja, ich habe das Gefühl, also das ist gar kein so sich selbst herabsetzen. So mache ich es überhaupt nicht. Ganz nüchtern festgestellt, seit ich die Maske trage, bin ich offensichtlich wirklich auf Männer in der Öffentlichkeit attraktiver, weil sie den unteren Teil meines Gesichts nicht sehen.
Das stimmt nicht.
Das weißt du doch gar nicht. Ich finde auch den unteren Teil meines Gesichts total in Ordnung. Aber die Maske ist auf jeden Fall für mich ein Wingman.
Wie geil. Sophie trägt eine schwarze Maske. Ja. Das habe ich auch noch nie gesehen.
Schwarze
das ist eine schwarze OP-Maske.
Ja, ist für
das
Gott.
Richtig. Das ist so eine OP-Maske, die so sonderbare Ärzte, die dann auch ganz in schwarz in OP kommen wahrscheinlich. Weil wer trägt denn eine schwarze OP?
Tätowierer und Piercer und so.
Die haben schwarze OP-Masken.
Ja. Schon. Und schwarze Gummihandschuhe und so.
Oft. Stimmt. Damit das alles so... Warum eigentlich?
Ich glaube, Tätowierer haben gar nicht so aus Lifestyle-Gründen schwarze Gummihandschuhe, sondern weil es ist ja wahnsinnig
als blutig.
Es blutig. Ja, die Haut blutet ja ein bisschen, wenn du tätowiert wirst.
Ist das so?
Ja. Und dann hast du wahrscheinlich mit weißen Handschuhen hättest du sofort Blut. Das sieht einfach wahrscheinlich irgendwie nicht geil aus. Und wahrscheinlich haben sie es deswegen.
Ah. Aber irgendwie ist es geil mit der schwarzen Maske.
Danke.
Weil ich dachte immer, wenn ich diese normale OP-Maske habe, dann sehe ich aus wie ein Arzt oder ich fühle mich wie ein Arzt. Aber da alle die aufhaben und es nicht so viele Ärzte geben kann, fühle ich mich gar nicht wie ein Arzt.
Du siehst aus wie ein Schönheitschirurg.
Iranischer Schönheitschirurg, der Nasen macht.
Alles aus seiner eigenen offensichtlich.
So, ja,
deine Nase toll. Hast du mal über Nose Job nachgedacht?
Ja, Nose Job nennt man das.
Nö, ich habe nur Enisa Amani redet ganz oft darüber, dass alle iranischen Frauen Nose Jobs haben.
Nose Job? Nose Job hört sich an nach, weißt Handjob. Du, was ich meine? Mhm. Ja, nee, nach nee, verschiedenen Jobs.
Nee, nicht, also eine Nasen-OP.
Habe ich drüber nachgedacht, ja.
Warum denn? Du hast eine Wunder. Da hast du die Maske einmal ganz kurz. Ich zeig mir deins, wenn du mir deins zeigst. Ich würde nicht ansatzweise auf die Idee kommen, deine Nase.
Ja, ich habe mich dann umentschieden und dachte, falls es irgendwann mal dazu führen sollte, man weiß es ja nicht, dass ich irgendwo in weiß ich nicht, dass man sagt, naja, man möchte mein Bild auf eine Münze prägen. Dann wollte ich im Profil markant aussehen. So wie Ramses, weißt du? So klar. Cool. Nicht so wie, weiß ich nicht. Nichts mit so einer Stupsnase. Ja. Ich dachte, das wirkt nicht gut. Und aber du hast als Iraner, wenn du vor allem in der Gesellschaft hier bei uns aufwächst, wo die Jungs alle relativ kleine Nasen haben, ne? Mhm. Also, oder normal für unsere Verhältnisse normal aussehende Nasen haben, fühlt man sich immer so ein bisschen doof. Es wird auch viel über die Nase Witze gemacht. So, ich habe jetzt keinen exorbitanten Zinken. Es gibt ja Iraner, das ist noch schlimmer. Aber im Vergleich zu meinen deutschen Freunden, dachte ich mir immer so, krass, warum habe ich so eine Nase, warum habe ich so viel Bartwuchs, warum wachsen mir überall Haare? So, während alle anderen Freunde aalglatt, da wächst nirgendwo ein Haar. Und dann sitzt du dann da und denkst dir so, ich möchte auch so sein wie die. Deswegen habe ich so mit 18, 19 habe ich schon drüber nachgedacht, irgendwie die Nase europäisch zu machen.
Bin froh, dass du es nicht gemacht hast.
Rückblickend bin ich auch froh, also, dass ich es nicht gemacht habe. Also
wenn du es mal machen würdest, würde ich natürlich auch dir da nicht reinreden dürfen, das ist überhaupt nicht mein Bier, aber ich finde deine Nase sehr schön.
Nee, wenn, mache ich es später.
Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, wie deine Stupsnase aussehen. Ich habe das Gefühl, das würde auch gar nicht in dein Gesicht passen.
Ja, ich überlege, dass ich das so spät erst mache, dass ich dann nicht so viele Jahre damit zu leben habe.
Kurz vorm Tod, einfach noch.
Kurz vorm, einmal noch mal so. So. Und dann, noch mal kurz und dann denkt man sich, oh Mist, hätte ich das doch früher gemacht. Oh
und
Gott.
Und dann kommen so ganz viele so.
Richtig,
so
flirty Leute und sagen so, oh Gott, was ist das denn für eine Nase? Chill. Der Rest interessiert uns nicht. Ja, könnte sein. Chill. Nee, hab ich mal. Hast du überlegt, eine Nase zu operieren?
Nein. Null. Noch nicht eine Sekunde. Betretenes Schweigen.
Ja.
Ich habe eigentlich keine besonders europäische Nase, weil die sehr breit ist.
Mhm.
Weil das jetzt, wo du sagst, Mitteleuropäer haben ja wirklich tendenziell relativ zurückhaltende Nasen im Vergleich zum Restgesicht. Und ich habe eine relativ breite Nase und ich wurde da auch irgendwie eine Zeit lang, glaube ich, mal für ein bisschen aufgezogen. Aber ich finde meine Nase spitzenmäßig heute.
The New Yorker.
Ja. Klischee, Klischee, Klischee.
Ich möchte so gerne nach New York.
Ich habe mittlerweile wieder angefangen, so Sex and the City und so zu gucken.
Schön.
Und ich lese gerade ein ganz tolles Buch, das kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Das spielt nämlich in New York der 80er. Es handelt von einem Late-Night-Host, der seine Show verliert und sein Sohn versucht, ihm die wiederzugeben.
Mein Vater, John Lennon und das beste Jahr und so. Wenn ich dieses Bild, Sophie, das könnte das... Das, Sophie, das ist das Bild unserer Wohnung.
Und die wohnen halt in so einem Promi-Haus und John Lennon ist der Nachbar. Und es ist einfach, es ist so ein bisschen New York-Kitsch, aber es ist auch genau das Richtige, was man im Lockdown gerade braucht, wenn man Sehnsucht hat.
Nicht, dass es jetzt zu spooky wird, aber meine Tante, die auf Hawaii wohnt, hat einen Mann.
Ja.
Und ihr Mann ist der Nachbar vom Mörder von John Lennon
gewesen.
Er meinte, der war sowieso ein bisschen komisch. Der hat auch in Honolulu gewohnt. Der ist ne, weißt du wahrscheinlich das Buch ja auch, was dann so passiert ist. Aber das war der Nachbar. Und eines Morgens ist er halt aufgestanden, nach New York hat Lennon erschossen. Das hat sich natürlich im Haus rumgesprochen, dass Mark Chapman der Mörder von John Lennon ist. So, das ist seine große Geschichte. Die große Geschichte meiner Tante ist, wenn er dann wieder ausschweift und so tut, als wäre er quasi mit John Lennon befreundet gewesen, nur weil er den Mörder als Nachbar hatte, sagt dann meine Tante, dass Tom Selleck sie bei einer Folge Magnum, die er auf Hawaii mal gedreht hat, angebaggert hat, als er in einem roten Auto an ihr vorbeifuhr und sie wusste, ich könnte jetzt meinen Mann verlassen und mit Tom Selleck zusammenkommen oder ich tue es nicht. Und ich glaube, ein bisschen bereut sie es, aber das können wir dann erörtern, wenn wir dann in Hawaii dann tatsächlich, wenn ich dir die Familie dann mal vorstelle. So, Frau Passmann, es war mir ein Vergnügen.
Mir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Danke auch für die Offenheit. Ich finde das nicht selbstverständlich. Ich sage das immer gerne dazu, weil es nicht so ist, dass man mit allen Menschen ganz offen reden kann.
Ich würde mir das im Nachhinein eh nochmal anhören und denken, wie hat denn jetzt Michelle das schon wieder geschafft, dass ich darüber rede? Aber das ist wahrscheinlich einfach, das ist das Gefährliche, wenn man mit jemandem einen Podcast macht, den man seit Jahren kennt, ne?
Oder ist es das ganz große Geschenk, was mir in die Wiege vom Allmächtigen gelegt wurde, genau das zu machen, obwohl ich alles andere als Investigativjournalist bin, der versucht, aus Leuten Sachen herauszukriegen. Ich plaudere nur ganz gerne. Wir werden jetzt in Hamm umsteigen oder aussteigen oder einfach mal auf dem Gleis gucken, was da passiert.
Ich merke, du bist noch offen. Du bist gar nicht entschieden, ob du zurück nach Hamburg fährst.
Ich weiß es noch nicht so genau, was passiert, aber wir müssen den Zug wechseln. Das tun wir jetzt. Sie bleiben uns treu. Sie liken und abonnieren und followen und empfehlen uns weiter. Und helfen Sie bitte mit einer kleinen Spende in Form von einem Buchkauf, Sophie und mir, dass wir unseren Traum endlich verwirklichen können, Tom Selleck auf Hawaii zu treffen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und Dabeisein. Schicken Sie uns natürlich immer gerne Ihre Wünsche oder Ihr Feedback. Nächstes Mal dann dabei die wundervolle Laura Karasek. Ich freue mich schon sehr drauf. Es wird, glaube ich, gut. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Wir sind noch relativ jung und frisch und freuen uns immer über neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Informationen zum Thema Bahnfahren in Zeiten von Corona finden Sie auf bahn.de/corona. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michel Abdullahi.